ARD Sounds.
Was ist eigentlich die größte Maschine der Welt? Ich hätte ja spontan auf die internationale Raumstation getippt oder ja, irgend so ein Monster von Schaufelradbagger im Tagebau. Klar, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man jetzt Maschine definiert, aber wenn wir mal so das größte technische Ding nehmen, das mit richtig viel Energie im Bauch auf diesem Planeten arbeitet, dann muss man letztendlich sagen, es steht in Genf. Oder besser gesagt unter Genf. Das ist nämlich der Large Hadron Collider, kurz LHC. Das ist ein gigantischer Teilchenbeschleuniger, mit dem man, vereinfacht gesagt, winzige Teilchen mit unglaublicher Energie aufeinander schießen kann. Hallo zusammen, ich grüße euch, Stefan Geier hier. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, denn tiefer als in dieser Folge kann man eigentlich gar nicht reinschauen in das, was unsere Welt, unser Universum, könnte man sagen, im Innersten zusammenhält. Und man spürt schon, da geht's um die ganz großen, grundsätzlichen Fragen. Aber warum schauen wir ausgerechnet heute dahin? Weil selbst diese größte Maschine der Welt, die reicht jetzt angeblich nicht mehr aus. Die Physik, heißt es, braucht noch viel mehr Power. Und deshalb werben Forscher für eine neue, noch viel gigantischere Maschine. Und die soll ungefähr 16 Milliarden Euro kosten. Und wir fragen heute, was bringt das wirklich? Also verstehen wir dann am Ende vielleicht wirklich, ja, alles? Lohnt sich das wirklich? Und vor allem, was ist, wenn wir dieses riesige Ding bauen und am Schluss kommt einfach gar nichts raus?
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Und ich freue mich sehr, dass Dr. Stefan Stoniek heute bei uns ist im Podcast zu Gast, Teilchenphysiker am Max-Planck-Institut in Garching bei München, oder besser gesagt, dass wir hier zu Gast sein dürfen bei Ihnen, denn wir nehmen auf im Max-Planck-Institut. Ich grüße Sie, schön, dass das geklappt hat.
Schönen guten Morgen.
Bevor wir gleich eintauchen, Herr Stoniek, in das, was in so einem Teilchenbeschleuniger passiert. Sie haben schon an verschiedenen Exemplaren weltweit gearbeitet. Das heißt, Sie arbeiten immer mit riesigen Maschinen, die man natürlich sehen kann, anfassen. Aber das, was Sie wollen, also die Atome untersuchen, die Bausteine, die einzelnen Teilchen, das bekommen Sie eigentlich nie zu Gesicht. Was ist das für eine Arbeit?
Also ich finde es eine ganz spannende Arbeit, weil ich mir einfach immer die Frage gestellt habe, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und wenn man sich dann anguckt, was man in der Schule so schön lernt über das Atommodell und dann sich anguckt, okay, Atommodell, das aus Kernen und Elektronen herum besteht und dann plötzlich als Schüler davon liest, dass diese komischen Protonen ja ihrerseits noch aus Quarks bestehen, da kam bei mir halt dann der Wunsch aus, von diesen komischen farbigen Quarks noch mehr zu lernen und zu verstehen. Und die Möglichkeit ergab sich dann in meinem Physikstudium und dann habe ich mich halt darauf spezialisiert, so komisches Nichts zu sehen in riesigen Maschinen.
Dann nehmen Sie uns doch mal mit in diese riesige Maschine, was da genau passiert drin. Sie haben es schon angedeutet, also wir haben ein Atom, das besteht natürlich aus unterschiedlichen Bausteinen. Dann haben wir Elektronen in der Hülle, dann haben wir Protonen und Neutronen. Die bestehen wieder aus anderen Bausteinen und die werden in diesem Teilchenbeschleuniger aufeinander geschossen und dann?
Naja, wir schießen mit diesen, im Falle jetzt vom LHC, mit zwei Protonen aufeinander und die treffen sich. Und jetzt ist ja nach der Formel E gleich mc Quadrat die Energie- und Masse-Äquivalent setzt, da jede Menge Energie im Spiel, wenn ich zwei Protonen aufeinander schieße. Ich habe einmal die Energie aus dem Strahl und dann auch noch die Masse der Protonen. Und habe jetzt in diesem ganz kleinen Teil eine extrem hohe Energiedichte, da wo sich die beiden Protonen treffen, ganz, ganz viel Energiedichte. Und das ist das, was wir auch am Anfang des Universums gesehen haben. Eine extrem hohe Energiedichte, als das Universum klein war. Und aus dieser extrem hohen Energiedichte, da entstehen dann plötzlich Teilchen, die wir sonst so im Normalbetrieb tagsüber nicht sehen. Und diese Teilchen kommen aus dieser energiedichten Wolke heraus, zerfallen und das messen wir.
Und das wird gemessen in einem riesigen Detektor, ist glaube ich so groß wie ein Einfamilienhaus oder vielleicht sogar noch ein bisschen größer an diesem Teilchenbeschleuniger. Jetzt weiß man aus der Theorie eigentlich ja, welche Teilchen es geben müsste. Aber warum ist es dann eigentlich wichtig, dass wir sie auch noch nachweisen können?
Naja, das Schöne ist ja bei einer Theorie, da kann ich erstmal eine Theorie aufstellen, aber die muss ja nicht unbedingt wahr sein. Es gab ja durchaus auch im Laufe der Physikgeschichte Theorien, die sich hinterher als falsch herausgestellt haben. Und wenn jetzt Theoretiker halt Theorien aufstellen, dann gehen die Experimentalphysiker hin und sagen, okay, das, was du da schön aufgeschrieben hast, das versuchen wir jetzt zum Beispiel am NHC mal wirklich zu finden.
Warum müssen wir das überhaupt wissen?
Grundlagenforschung ist natürlich erstmal neugiergetriebene Forschung. Es hat sich aber im Laufe der Jahrhunderte einfach gezeigt, dass wir Fortschritte in der angewandten Forschung nur dann erreichen können, wenn wir vorher viel Grundlagenforschung getrieben haben. Denn wir wissen ja vorher nicht, welche Informationen der Grundlagenforschung für angewandte Forschung wichtig ist. Mein Lieblingsbeispiel ist an der Stelle immer die Elektrizität. Es gab 1600 irgendwas, zwei italienische Grafen, die daran geforscht haben. Und ich glaube, wenn sie nicht Grafen gewesen wären, sicherlich für verrückt erklärt worden wären. Und es hat dann doch ein paar hundert Jahre gedauert, bis dann Ende des 19. Jahrhunderts ein 16-jähriger Aushilfe-Elektriker an der Theresienwiese das erste Mal ein Wiesenzelt mit Glühbirnen geschmückt hat. Der Name des Herrn war übrigens Albert Einstein.
Was diese nächste Version dieser Maschine bringen könnte, ob sie uns wirklich näher ans Ziel bringt bei diesem Verständnis, schauen wir gleich voraus. Vorher lohnt sich vielleicht mal ein Blick zurück. Was hat dieser Teilchenbeschleuniger LHC bislang zum Beispiel gebracht?
Mit dem LHC-Teilchenbeschleuniger kann man nach immer neuen Bewohnern des Teilchenzoos suchen. Das bislang größte Highlight: viele Forscherteams zusammen haben das vielleicht wichtigste Puzzleteil unseres physikalischen Weltbilds gefunden, das Higgs-Teilchen. 2012 war das. Es ist der lang gesuchte Beweis für das Higgs-Feld, ein unsichtbares Kraftfeld, ohne das unser ganzes Universum physikalisch nicht funktionieren würde. Ohne das Higgs-Feld gäbe es keine Atome, keine Sterne und uns Menschen auch nicht. Anders gesagt, dieses fundamentale Feld verleiht allen anderen Elementarteilchen erst ihre Masse. So nach dem Motto, du bist Teilchen X, dann hier bitteschön bekommst du die Masse Y. Die Urheber der Theorie haben dafür prompt den Nobelpreis bekommen, aber beweisen und nachweisen konnte man dieses extrem flüchtige Teilchen erst mit dem LHC. Das Higgs-Teilchen war aber erst der Anfang. Beispiel: Früher hatte man gedacht, Quarks, also diese fundamentalen Bausteine, aus denen unsere Atome im Innersten bestehen, diese Quarks tun sich fast nur als Pärchen oder im Dreierpack zusammen. Der LHC aber hat bewiesen, die Natur ist viel exotischer. Da gibt es Viererpacks, Tetraquarks und Fünfergruppen, Pentaquarks. Und gerade erst entdeckt, ein neues superschweres Teilchen, das so niemand erwartet hatte. Und schließlich haben die Forscher im Tunnel sogar die Zeit zurückgedreht, den Urknall im Labor simuliert, könnte man sagen. Sie haben schwere, nackte Bleikerne aufeinander gejagt. Das Ziel: für winzige Bruchteile von Sekunden die Bedingungen direkt nach dem Urknall simulieren. Das Ergebnis: eine Art kochend heiße, perfekte Flüssigkeit. Materie im absoluten Urzustand, in der sich die kleinsten Teilchen völlig frei bewegen konnten.
Also man könnte sagen, der LHC findet neue, ja, relativ exotische Lebensformen in dieser Quantenwelt und ja, man könnte sagen, schreibt so ein bisschen das Lehrbuch der Physik immer wieder ein Stückchen weiter, aber das natürlich mit gigantischem Aufwand. Und jetzt reicht eben auch der nicht mehr aus. Jetzt soll dieses Ding noch viel, viel größer werden. Wozu brauchen wir dann diese wieder größte Maschine der Welt? Das wollen wir heute herausfinden. Dr. Stefan Sonnek ist bei uns vom Max-Planck-Institut für Physik. Würden Sie sagen, dieser LHC, der Aufwand, hat sich bislang gelohnt? Oder wenn wir jetzt mal auf diese Higgs-Problematik, nenne ich es mal, schauen, man hat ja eh gewusst, dass es das gibt, hat eigentlich nur bestätigt, was man eh schon gewusst hat.
Naja, wir haben es ja vorher gerade nicht gewusst. Also das war ja, wir haben ja genug unter Kollegen diskutiert vorher, bevor wir es dann wirklich gefunden haben, ob es das wirklich gibt. Man weiß es ja nicht. Es gibt schöne Theorien und eigentlich ging es nur auf, dass es das, wenn es das Higgs gibt. Aber wenn man zurückdenkt, bevor wir es gefunden haben, wir wussten es einfach nicht. Jetzt wissen wir es und das ist schon mal ein ganz, 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 ganz wichtiges Ergebnis.
Der jetzige Ring ist ungefähr 27 Kilometer lang, also der Umfang. Der ist mehrfach aufgewertet worden, damit man noch mehr Energie reinstecken kann in diese Teilchen, die dann aufeinander prallen. Warum reicht er trotzdem jetzt nicht mehr aus?
Also das Problem ist, was wir jetzt hauptsächlich haben, ist, wir schießen mit Protonen auf Protonen. Und wenn man zwei Protonen kollidiert, dann gibt es relativ viel Information im Detektor, viele Spuren. Und dadurch, dass so viel im Detektor ist, ist die Messung halt immer doch etwas unpräzise. Das heißt, wir messen zwar ganz, ganz, ganz viele Higgs-Bosonen und wollen jetzt aber von denen wissen, wie sie zerfallen. Genau in welche und wie häufig in die verschiedenen Zerfallskanäle. Das Problem ist, wir können das einigermaßen messen, aber noch nicht so präzise, wie wir wollen, weil wir eben dadurch, dass wir mit Protonen im Beschleuniger arbeiten, wir den Detektor relativ stark mit Informationen belasten.
Das heißt, Sie haben eigentlich zu viele Daten und die Herausforderung ist eigentlich, aus dieser gigantischen Datenmenge das Richtige rauszulesen.
Ja, vor allem bei der einzelnen Kollision ist der Detektor mit vielen Spuren einfach sehr voll. Das sieht man richtig schön, wenn man sich so ein Event-Display anguckt. Da ist einfach viel los. Und dann ist die Messung halt nicht so präzise. Das heißt, wir haben hier ein systematisches Problem. Wir möchten gerne unseren systematischen Fehler kleiner machen. Und das kann man sehr gut dadurch machen, dass man nicht mit Proton auf Proton, sondern mit Elektron auf Elektronen schießt, weil man dann viel weniger im Detektor sieht, also viel weniger, was einen nicht interessiert und eigentlich nur das sieht, was einen interessiert. Und damit wird der systematische Fehler, wie wir sagen, viel kleiner.
Jetzt soll diese neue Maschine, FCC, Future Circular Collider, soll der heißen, die soll nicht mehr 27 Kilometer Umfang haben, sondern ungefähr 90 Kilometer oder noch mehr. Können Sie uns mal erklären, was genau sich dann verbessert?
Also wir müssen halt, um das Higgs weiter zu vermessen, müssen wir mit Elektronen auf Elektronen schießen. Diese Elektronen verlieren bei jedem Umlauf ziemlich viel Energie. Und um diese Energieverlust in Zaum zu halten, müssen wir einen relativ hohen Radius haben. Und das ist letztendlich der Grund für diese fast 100 Kilometer Maschine, die wir da bauen wollen.
Das heißt, im Wesentlichen wird das dann eine Art Higgs-Fabrik?
Genau, das ist die Idee, dass wir Higgs und aber auch andere Dinge wirklich in großen, großen Mengen produzieren, einen relativ kleinen systematischen Fehler haben, dadurch, dass wir halt sehr genau messen können, nicht wie bei den Protonen, und außerdem noch ganz, ganz, ganz viele Ereignisse davon sehen und damit haben wir einen kleinen statistischen Fehler. Und diese beiden Dinge zusammen, diese Fehlerreduktion bei beidem, die führt halt dazu, dass wir am Ende viel, viel genauere Ergebnisse haben, viel genauere Messungen.
Ist so ein Teilchenbeschleuniger für Sie, Herr Stonek, sowas wie ein großes Mikroskop eigentlich?
Ja, so könnte man das gut als Analogie sehen, weil ich ja wirklich in die Struktur der Materie reingucke. Mit viel Energie zwar, aber letztendlich löse ich damit die kleinsten Strukturen innerhalb der Materie auf.
Und das heißt, wenn ich jetzt diese größere Maschine mal vergleiche mit der jetzigen, auch schon großen Maschine, dem Teilchenbeschleuniger LHC, dann bekomme ich, wenn wir mal bei dieser Mikroskop-Analogie bleiben, einfach eine bessere Auflösung?
Ja, so könnte man es sagen. Unser aktuelles Bild mit dem LHC ist noch so ein bisschen verschwommen. Und dieses Verschwommen möchten wir gerne loswerden.
Das heißt, auf der einen Seite baut man also eine Higgs-Fabrik, wo man mit wenig Rauschen und mit wenig Störeffekten mehr von diesen Teilchen erzeugen kann, die noch besser kennenlernen kann. Heißt das eigentlich, wir machen nur noch mehr Experimente oder machen wir auch andere Experimente?
Naja, wir gucken vor allem auf andere Dinge. Wir haben ja jetzt vor allem beim LHC, dadurch, dass wir diese Beschränkungen haben, die ich vorhin erklärt habe, gucken wir zum Beispiel, welche Teilchen existieren. So ein Proton-Proton-Collider ist immer eine Entdeckungsmaschine, wo ich neue Dinge finden kann. Ein Elektron-Elektron-Collider ist immer eine Maschine, wo ich Präzisionsmessungen machen kann. Und das ist genau das, was wir vorhaben am FCC, dass wir mit möglichst hoher Präzision die Dinge, die wir schon kennen, suchen, um dann zu finden, wo es Abweichungen von den Vorhersagen gibt.
Wird es dann für den Physiker eigentlich nicht erst interessant, wenn man was sieht, was man eigentlich vorher nicht gekannt hat?
Ja, das ist genau das, dass wir eigentlich uns erhoffen, dass wir dann bei diesen Präzisionsmessungen feststellen, dass es doch nicht so ist, wie wir vorher gedacht haben.
Jetzt gibt es noch so einen ganz anderen Bereich, dem man sich auch über Teilchenbeschleuniger nähern kann. Das ist die Frage nach der dunklen Materie. Wird natürlich auch an anderer Stelle behandelt, Weltraumteleskope und so weiter. Ist das auch ein Bereich, wo die größere Maschine, der FCC, einen Beitrag leisten könnte?
Ja, die Möglichkeit gibt es durchaus. Man kann auch am FCC dann entsprechende Abweichungen im Standardmodell dann hoffentlich sehen und dann feststellen, wie dunkle Materie in dieses Gesamtmodell von Materie überhaupt hineinpasst.
Jetzt ist das Ganze ja nicht für wenig zu haben, es kostet sehr viel, zumindest für uns Laien steht da ein großes Preisschild drauf, 16 Milliarden bei diesem Plan. Und man könnte ja sagen, okay, wir brauchen natürlich auch andere Technologien, wir müssen auch in andere Technologien investieren, die vielleicht anwendungsnäher sind. Was entgegnen Sie solchen Nachfragen und sagen, okay, 16 Milliarden stecken wir jetzt eher in die Entwicklung von KI?
Man muss sich vorher immer natürlich überlegen, welche Bereiche man erforschen will. Aber im Prinzip ist es, glaube ich, keine gute Idee, einfach zu sagen, wir lassen einfach bestimmte Bereiche aus, auch wenn es dort noch Informationsbedarf, noch Forschungsbedarf gibt. wenn wir sagen, das verstehen wir noch nicht. Denn bisher hat sich im Laufe der Menschheit eigentlich immer gezeigt, wenn wir Dinge besser verstanden haben, dass wir dann später auch wirklich was davon hatten. Aber dann muss man halt auch erstmal hingehen und einfach seine Neugier stillen.
Jetzt haben sich ja 25 europäische Länder zusammengeschlossen im Wesentlichen, um dafür zu werben, das zu finanzieren. Wir haben auch eine europäische Strategie für Teilchenphysik. Das Thema hängt relativ hoch. Was ist denn für Sie persönlich so dieser Urantrieb, so die Faszination, wo Sie sagen, das müssen wir unbedingt bauen?
Wirklich, weil man dann sagen kann hinterher, ich habe es verstanden, ich kann mein Standardmodell verbessern und ich kann es vielleicht auch, das wäre natürlich der Traum eines jeden Teilchenphysikers, wirklich dann für diese ganzen anderen Fragezeichen, die noch an so vielen Dingen wie zum Beispiel der dunklen Materie stehen oder auch wie kann ich die Gravitation in das Standardmodell reinführen, dass ich dann vielleicht wirklich ein besseres Verständnis davon habe und besser verstehe, wie die ganzen Dinge und das ganze Universum funktionieren.
Als Teilchenphysiker beschäftigen Sie sich mit den ganz kleinen Sachen, aber so einen riesigen Ring muss man natürlich auch bauen. Also ist ingenieurstechnisch auch eine große Herausforderung. Was ist denn die größte Herausforderung, diesen riesen, gigantischen Ring dann zu bauen?
Also das sind im Prinzip ja mehrere Dinge. Wir haben einmal natürlich das Bauingenieurmäßige, wie baue ich so einen Tunnel? Wobei die Schweizer ja und auch die Österreicher in den letzten Jahrzehnten ja gezeigt haben, dass sowas ziemlich gut geht, wenn ich nur an den Gotthardtunnel und den Brenner-Basistunnel denke. Das sind ja vergleichbare Tunnelprojekte. Und dann kommt natürlich aber das andere, was dann reinkommt in den Tunnel, das uns als Physiker natürlich mehr interessiert. Die ganzen Magneten, die Beschleunigungsstrecken, das ist alles auch noch eine Herausforderung, das wirklich auf die Größe dann zu bringen. Also bei vielen Dingen wissen wir halt, es funktioniert in kleinerem Maßstab, aber dann müssten wir das halt auch noch auf 100 Kilometern funktionieren lassen können.
Herr Stonjek, mal ganz unabhängig von der Physik, wenn wir dieses Ding nicht bauen, was würde es uns denn nehmen?
Also erstmal ist natürlich das Problem, das allererste, dass da unheimlich viel Wissen für den Beschleunigerbetrieb verloren geht. Das heißt, wenn wir da jetzt nicht weitermachen und dann versuchen würden, in 100 Jahren wieder Teilchenphysik mit Beschleunigern zu machen, dann wäre das ein immenser Aufwand, wo dann die Gefahr besteht, dass die Menschheit dann sagt, nein, das ist es uns nicht mehr wert, das kriegen wir nicht mehr hin. Während wenn man jetzt das Wissen behält, dann kommt man mit viel weniger Aufwand an den nächsten Beschleuniger. Und wir haben natürlich auch die Wirtschaft im Raum Genf, aber auch in ganz Europa, die in nicht kleinen Teilen davon profitiert. Und wir haben natürlich unheimlich Wissen in anderen Bereichen, was generiert wird. Das Web, so wie wir es heute kennen, ist am CERN als Kommunikationsmedium für Teilchenphysiker erfunden worden. Da ist einfach auch so wahnsinnig viel, was sonst noch passiert. Und natürlich auch die Ausbildung der ganzen Physikdoktoranden, der Ingenieure, der ganzen Techniker und ähnliches. Das ist schon ein ganz wichtiger Faktor.
Also wird spannend, wie diese Planungen weitergehen, ob die jetzt schon größte Maschine der Welt dann in 10, 15, 20 Jahren durch eine noch größere ersetzt wird. Und wenn es dazu kommt, natürlich, ja, was wir dann über unsere Welt verstehen, was wir bislang noch nicht wissen. Dann sage ich vielen Dank für diese Reise in die Welt der größten Maschinen, muss man sagen, und der allerkleinsten Teilchen. Stefan Stonjek hier vom Max-Planck-Institut für Physik in Garching.
Vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht.
Und wenn ihr gleich weiterhören wollt, dann schaut auf jeden Fall in die Shownotes. Da gibt es noch mehr zum Anhören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Das hilft uns am meisten. Und natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ich bin Stefan Geier. Redaktion für diese Folge hatte Katharina Hübel-Gohr. Und mit einem Dank ans ganze Team sage ich bis bald.